zu, da haben wir den Salat, dem Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühteam und heute geht es um ein Thema, bei dem ich selbst noch richtig viel lernen kann. Wir reden nämlich über das Vermehren von Saatgut, also darüber, wie man aus den eigenen Pflanzen Saatgut gewinnen kann. Ich darf in dieser Woche wieder mit einer Buchautorin sprechen, die Expertin in diesem Bereich ist, Sigrid Drage. Das Buch, was sie über Saatgut geschrieben hat, heißt »Wie du dein eigenes Saatgut gewinnst und so ein kleines Stück die Welt rettest«. Sie hat zudem auch ein Buch über Permakultur geschrieben. Sigrid ist nämlich leidenschaftliche Permakulturistin. Sie ist promovierte Ökologin und betreibt den zu 100% Permakultur bewirtschafteten Sonnentor-Freihof in Niederösterreich. Ich freue mich sehr, dass sie heute Gast in unserer Folge ist, da wir mit Früd auch eine gemeinsame Mission teilen. Vielfalt erhalten, nachhaltige Lebensräume schaffen, Klima schützen und einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten. Liebe Sigrid, schön, dass du dabei bist.
Hallo, es freut mich auch sehr, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Ja, sehr gerne. Wir starten unseren Podcast oder die Podcast-Folgen oft damit, dass wir ein wenig mehr über den Gast erfahren. Das bist ja heute du. Ich habe jetzt schon im Intro erzählt, dass du ja auch schon Bücher geschrieben hast. Wie ist es denn dazu gekommen? Also woher hast du dein Wissen, was du da so untergebracht hast und warum sind es genau diese Bücher geworden?
Ja, das könnte jetzt auch eine lange Geschichte werden, gar nicht so einfach. Wo fange ich an? Ja, im Grunde, ich habe Ökologie studiert, war immer schon ein naturverbundener Mensch und bin eigentlich so über viele Zufälle, die dann aber doch ganz klar waren, zur Permakultur gekommen. So vom Gärtnern zum Biobauernhof und da ist das Thema Saatgut natürlich dann sofort mal aufgetaucht. Und diese Bücher sind einfach entstanden, weil irgendwann die Programmleiterin vom Sonnentor, also vom Löwenzahn Verlag bei mir angerufen hat und dann auch bei uns auf Besuch war und mich einfach gefragt hat, ob ich nicht ein Buch über Permakultur schreiben möchte. Das war das erste und danach war irgendwie recht bald ein Jahr später das Thema Saatgut, weil das einfach gerade so wichtig und groß ist und sich viele Leute dafür interessieren. Quasi auch einfach wieder die Anfrage vom Löwenzahn Verlag, willst du das nicht machen? Und ich habe bei beiden Themen sofort Ja gesagt, weil ich mir, also ich schreibe ganz gern immer schon, auch wenn ich jetzt nicht viel veröffentlicht habe, vielleicht ein bisschen in dem wissenschaftlichen Kontext. Ja, und von dem her ist das einfach so entstanden und es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Und mein Wissen habe ich einfach durchs, ja, Lernen, beobachten, interagieren, wieder neu ausprobieren. Ja, genau so. Das heißt, ich würde diese Bücher jetzt auch nicht sehen als absolutes Experten-Spezialistenwissen, sondern das ist irgendwie Erfahrungswissen, so wie ich es eben erlebt habe, was ich daraus gelernt habe. Und man kann da ja immer weiter dran lernen, so würde ich das mal sehen. Genau.
Ja, genau. Also dieses Weiterlernen, da kann ich direkt dran anknüpfen. Das haben wir auch gemerkt. Also egal, wie viele Jahre man schon gärtnert, man hat immer noch irgendeine kleine Bildungslücke, die man füllen kann oder neue Erfahrungsschätze, die man halt erleben kann. Das finde ich auch immer ganz schön. Und jeder gärtnert ja auch unterschiedlich lang. Manche lernen das schon in der Kindheit, manche jetzt erst. Wie ist denn das bei dir? Also seit wann gärtnerst du und wie bist du dazu gekommen?
Also ich bin mal aufgewachsen am Land in der Steiermark in Österreich und da hatten wir auf alle Fälle einen sehr großen Garten. Auch meine Großeltern, wo ich nicht gewohnt habe, hatten einen großen Garten. Also im Grunde habe ich das ein bisschen mitbekommen, dass man einfach in den Garten geht und sich Salat und Zucchini und Kräuter erntet und dass es Äpfel und Erdbeeren und so weiter gibt. Also es war für mich irgendwie so eine große Selbstverständlichkeit. Ich habe das als Kind immer sehr genossen. Wobei ich jetzt dann nicht sehr viel gegärtnert habe. Ich habe schon mal ein Beet gehabt, wo ich meine Radieschen angebaut habe, aber jetzt war nicht so groß. Ja. Das heißt, mein erster eigener Garten hatte ich dann erst, wie in Wien beim Studieren war und dann mit meinem Freund gemeinsam ein kleines Häuschen gemietet habe, irgendwann am Ende des Studiums und einen Garten dort vorgefunden habe. Und wir sind dann gleich volle Kanne eingestiegen. Also ich habe ganz viele Bücher gelesen und habe dann einfach 2009 quasi mit meinem, oder na, es war schon ein bisschen früher, 2006 mit einem kleinen Garten begonnen und 2009 ein bisschen ein größerer. Also so in die Richtung war das dann. Also einfach sehr viel ausprobiert, zuerst auf sehr kleiner Fläche mitten in der Stadt in einem schattigen Innenhof. Dann ist es doch schon ein bisschen eine größere Fläche gewesen rund um ein Häuschen. Also einfach vieles mit Ausprobieren und Wissen, Testen. Und ich meine, ich habe ja Ökologie studiert, da lernt man recht viele Grundlagen, die man theoretisch auch fürs Gärtnern brauchen kann. Aber in Wahrheit ist es dann schon eigentlich die Erfahrung, die einem dann wirklich irgendwie weiterhilft. Na, wann baut man jetzt was an und was tun, wenn das und das passiert? Also da hilft einem gar kein Studium, sondern da muss man einfach eintauchen und es ausprobieren und es nicht so schlimm nehmen, wenn irgendwas mal nicht klappt, weil das gehört halt dazu. Genau.
Und wie ist das dann dazu gekommen, dass du so einen Permakulturhof betreibst?
Ja, es ist so, dass ich, wie wir damals ernsthafter gestartet haben, quasi mit meinem Freund gemeinsam den kleinen Garten zu bewirtschaften, habe ich gleich sofort die Permakultur entdeckt, quasi als Methode, weil das für mich so die angewandte Ökologie ist. Und ich habe dann bei der PIA, das ist die Permakulturakademie im Alpenraum, eine Grundausbildung für Permakultur gemacht und bin dann dort bei der Akademie auch hängen geblieben, einfach weil es voll spannende, super coole Leute sind und auch einfach ein super Thema, wo man immer weiter lernen kann. Das heißt, ich habe da am Anfang auch angefangen, dann schon zu unterrichten, so ökologische Themen bei der PIA und eben auch mich selbst weiterzubilden. Und so ist es dann irgendwann passiert, dass zwei Sonnendorf-Mitarbeiterinnen bei uns in einem Permakulturseminar gesessen sind und uns quasi eingeladen haben, dann bei der Firma Sonnendorf das Konzept Permakultur zu präsentieren. Und damals ist dort bei der Firma Sonnendorf schon die Idee so da gewesen, einen Bauernhof, der gleich ums Eck dieser Firma ist, der lange stillgelegt war, also nicht als Bauernhof in Betrieb, dass der von der Firma übernommen werden kann. Und sie waren auf der Suche nach einem Konzept, wie sie das machen können. Und wir sind ja quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und sie haben das super gefunden, die Idee Permakultur. Und wir waren uns auch sehr sympathisch. Das heißt, wir haben damals einfach den Auftrag bekommen, 2015 war das, ein Planungskonzept zu machen. Permakultur ist ja recht ein planungsintensiver Zugang auch, um Landschaft oder Gärten zu gestalten. Und im Laufe dieser Planung und Entwicklung ist dann auch rausgekommen, dass wir ihn auch ganz gern selber übernehmen wollen. Und wir haben den Hof dann gepachtet von Sonnendorf. Also nachdem die Anfangsinvestitionen von Sonnendorf übernommen worden sind und wir ganz viel gemeinsam geplant und entwickelt haben, haben ab 2018 mein Partner und ich den Hof dann quasi gepachtet und sind seitdem ein eigenständiger Biobetrieb, der mit Permakulturmethoden arbeitet. Genau.
Du hattest jetzt schon mal diese Permakulturakademie gerade angesprochen, die PIA. Vielleicht magst du da ein bisschen mehr drüber erzählen. Also was machst du da? Was hast du da mittlerweile für Aufgaben und was kann man auch lernen? Was strebt ihr so an mit dieser Akademie?
Also die Akademie bietet einfach ökologische Weiterbildung an, quasi für Erwachsene, aber auch Jugendliche. Und wir haben ein sehr breites Angebot an Workshops, Kursen, Seminaren. Eins der zentralen Dinge ist dieser sogenannte PDC, der Permaculture Design Course, zu dem wir Grundkurs sagen. Das ist quasi einfach diese international anerkannte Grundausbildung für Permakultur, die zwischen 72 und 88 Stunden umfasst. Und wenn man die gemacht hat, kann man quasi überall auf der Welt zum Beispiel weiter Permakulturkurse betreiben, weil das so ein gemeinsames Curriculum ist. Und darauf aufbauend kann man dann bei der PIA aber zum Beispiel auch eine Fachkraftausbildung machen. Das heißt, viele Praxisthemen, ob es jetzt Lehmbackofenkurs ist oder Gemüse anbauen oder wie baut man einen Schwimmteich, also so praktische Themen lernen. Und man kann auch das Diplom zur Permakultur, also Permakulturlehrende dann machen. Genau, das ist dann schon eine längere Ausbildung. Und meine Aufgabe bei der PIA ist einerseits zu unterrichten. Also ich bin Kursleiterin für manche Kurse. Und andererseits bin ich im Kernteam dabei, zum Beispiel wenn es um die Entwicklung von einem Kurskalender geht. Wir haben jetzt gerade ein neues Kursprogramm für den Herbst entwickelt. Oder insgesamt um Entscheidungen wie positionieren wir uns zu welchen Themen und was machen wir im nächsten Jahr und so Geschichten. Also ich bin da mittendrin und das Ganze wurde aufgebaut von der Marlies Ortner vor über 20 Jahren. Es ist gestartet worden, also es ist schon ein recht langes Projekt, auf das wir sehr stolz sind auch, wo wir jetzt dann auch ein junges Team dabei haben, wo wir das eben auch in die Zukunft führen werden. Und das Ganze ist nicht so, dass es jetzt ein Gebäude wäre, wenn man sagt, da geht man jetzt rein, das ist die Akademie, sondern wir haben einfach viele Gärten, Partner, Referentinnen, die quasi im Alpenraum verteilt sind, wo man je nachdem, wo man auch zu Hause ist, dann vielleicht nicht so eine lange Anfahrtszeit hat. Also von Wien bis nach Südtirol und ins Allgäu auch, also nach Deutschland gehen wir da, gibt es Kurse von der PIA.
Schön, vor allem habt ihr auch echt so ein breites Angebot für alle möglichen Interessierten, das ist einfach ganz schön.
Genau.
Ja, ich habe auch mich natürlich ein bisschen vorher über dich informiert und ich habe auch gelesen, dass du mal in so einem besonderen Gemeinschaftsprojekt auch gewohnt hast. Ich glaube, viele Gärtnerinnen träumen ja auch davon, mal irgendwo zu wohnen, wo man einen eigenen Garten hat und auch mit anderen Gärtnerinnen diese Leidenschaft teilen kann. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also du hattest da ja auch mit den anderen dann einen großen Permakulturgarten. Wie ist das Leben in so einer gemeinschaftlichen, ja, in so einem Gemeinschaftswohnprojekt mit Garten?
Ja, sehr schön, sehr spannend, sehr aufregend und sehr intensiv, würde ich sagen. Es ist so, dass das Thema Garten dann manchmal mehr im Zentrum steht und dann wieder manchmal mehr auch zurücktreten muss, weil wir sind alle Menschen und jeder hat so seine Themen. Und es ist dann immer so, dass wenn es wirklich Dringlichkeiten gibt, persönliche Veränderungen und so, man einfach wirklich mehr Fokus auf das legt, wie geht es uns und wie können wir da irgendwas lösen. Und der Garten ist dann plötzlich nicht mehr so wichtig. Und dann gibt es wieder so Phasen, wo man einfach geht, ja, was können wir alles anbauen und was können wir vermehren und wie machen wir das und das. Also es ist jetzt unsere Ursprungsvision quasi, mit dem wir so vollkommen unerfahren in das Projekt reingegangen ist. Wir werden da alle gemeinsam Hand anlegen, immer, und das wird unser höchstes Ziel sein, das super Selbstversorgung zu machen. Das hat phasenweise funktioniert. Und dann war es aber natürlich wieder so, dass man sagt, ja, es gibt jetzt andere Themen, die sind noch wichtiger. Ne? Also das ist so eine Erfahrung, die ich da auf alle Fälle mitgenommen habe. Das heißt, es ist ganz wichtig zu schauen, wie geht es den Menschen, was haben sie für Bedürfnisse. Und natürlich hat man ein Gemeinschaftswohnprojekt. In unserem Fall war es tatsächlich eine Wohngemeinschaft, wo wir auch Küche, Badezimmer, Wohnzimmer und so weiter geteilt haben und aber bis zu 10 Leute da gewohnt haben mit dem großen Garten rund ums Haus. Das heißt, es gibt natürlich die ganz klassischen Themen wie wer macht was und jeder hat andere Bedürfnisse. Das heißt, der Garten hat eine sehr große Rolle gespielt in dem Sinn, weil er einfach ein wunderbarer Wohnraum für uns war. Also so ein erweitertes Wohnzimmer. Wir hatten ganz viele Lagerfeuerstelle, Sitzplätze. Wir konnten ganz vieles draußen im Freien machen. Und was sehr, sehr schön war, egal wie viel Zeit oder auch wenig Zeit wir manchmal in den Garten gesteckt haben, es gab immer viel Obst und Kräuter. Also das war einfach da, weil natürlich mein Partner und ich haben sehr, sehr intensiv gegärtnet, auch wenn es jetzt nicht jeder andere es auch so gemacht hat. Das heißt, es gab eigentlich einfach dann, auch wenn man nicht so viel Input getan hat, immer was zu ernten. Und in dieser Wohngemeinschaft war es auch so, dass es phasenweise auch einen starken Wechsel gab an Menschen, weil es waren zum Beispiel junge Leute, die kamen zum Studieren nach Wien oder für ein Projekt und waren dann ein Jahr später auch wieder woanders unterwegs. Das heißt, es war auch sehr spannend mit jeder Person, die neu dazugekommen ist, hat sich diese Dynamik der Gruppe auch wieder verändert und es kam ein neuer Fokus rein, wieder doch mehr Gemüse oder was machen wir aus dem Obst, dann wird mal groß Apfelsaft gepresst, weil jemand sich da was ausgeborgt hat dazu. Also es war immer sehr, sehr spannend und interessant, aber auf alle Fälle menschlich eine sehr intensive Zeit.
Ja, spannend. Danke, danke fürs Teilen. Kommen wir mal zum Thema zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, dem Thema Saatgut vermehren. Wenn man sich jetzt schon ein bisschen mit diesem Thema Gärtnern auseinandergesetzt hat und der ganzheitlichen Selbstversorgung, sage ich jetzt mal, dann wissen die meisten ja, dass man Saatgut aus den eigenen Pflanzen in den meisten Fällen gewinnen kann. Aber es gibt bestimmt auch ZuhörerInnen, für die das Thema noch recht neu ist. Und vielleicht könntest du mal kurz umreißen, was mit der Gewinnung von eigenem Saatgut gemeint ist und wie das funktioniert.
Also, es geht da darum, dass man quasi den ganzen Lebenszyklus einer Pflanze am eigenen Grundstück, im eigenen Garten durchlaufen lässt. Ja, damit eine Pflanze Samen produziert, muss sie blühen, muss sie dann bestäubt werden, es muss eine Befruchtung stattfinden und dann müssen sich auch Samen entwickeln können. Das heißt, man muss der Pflanze die Zeit geben, die sie braucht, dass sie das auch tun kann. Und dann müssen diese Samen geerntet werden. Und je nachdem, ob das jetzt Samen sind, die in Früchten versteckt sind, wie zum Beispiel in Tomaten, in Kürbissen, in Zucchinis, geht das ein bisschen anders, als wenn das Samen sind, die in Schoten drin stecken, wie zum Beispiel beim Rucola oder in Hülsen, wie in Bohnen. Das heißt, man muss einfach diese sogenannten Samenträger, die Samenstände, die eine Pflanze dann ausbildet, eben auch erkennen und beernten und danach die Samen da rausbekommen. Ja, meistens durch Reinigen oder manchmal muss man es noch trocknen. Und danach, wenn man das getan hat, müssen diese Samen dann natürlich auch so aufbewahrt werden, dass man sie im nächsten Jahr wieder aussehen kann. Ja, also im Grunde ist das so dieser ganze Zyklus. Und spannenderweise ist es natürlich so, wenn man Samen erntet, dann ist man sofort auch bei der Jungpflanzenanzucht. Man wird nicht Samen ernten und sich im nächsten Jahr dann neue Pflanzen kaufen, sondern es geht ja darum, dass ich auch, was die Pflanzenproduktion betrifft, selbstversorgend werde. Das heißt, diese Samen kann ich dann im nächsten Jahr für meine eigenen Jungpflanzen verwenden. Und das heißt, ich brauche natürlich auch Know-how für die Jungpflanzenanzucht. Das heißt, es ist schon ein sehr, sehr großer weiterer Schritt, dieses Thema Saatgut anzugehen, weil man damit gleich den ganzen Lebenszyklus irgendwie mitbekommt. Das ist sehr, sehr spannend, weil man da einfach ganz viel über die Natur lernen kann. Aber es gibt einfache Beispiele, wo man es leicht starten kann, und andere Dinge, wo man öfter probieren muss, bis man draufkommt, wie es gehen kann. Ja? Genau, also ein großes, spannendes Thema, würde ich mal sagen.
Wir können ja gleich später nochmal darauf eingehen, was für Anfängerinnen vielleicht ganz, ganz schön wäre, so zum Start. Ich wollte aber vorher nochmal auf dieses Thema unterschiedliche Gemüsesorten und das dem Saatgutgewinn davon eingehen. Also du hattest das jetzt schon mal genannt, also es gibt halt das Fruchtgemüse, also wo man dann aus der Frucht ernten kann, dann ja auch so Wurzel, Blattgemüse, Zwiebelgewächse und natürlich die Hülsenfrüchte. Möchtest du bei diesen drei Kategorien vielleicht nochmal ergänzend sagen, wie das jeweils da funktioniert, also wie man sich das so vorstellen kann? Du hast das jetzt auch schon ein bisschen beschrieben, aber so könnten die Zuhörerinnen das vielleicht direkt auch dann ausprobieren, wenn wir da ein bisschen genauer drauf eingehen.
Also beginnen wir beim Fruchtgemüse. Ist meistens eigentlich ein relativ einfaches Beispiel, weil klarerweise sind die Samen in den Früchten versteckt. Das heißt, wichtig ist, dass die Früchte ausgereift sind. Und da gibt es dann aber schon noch einen kleinen tricky Punkt, ja, weil natürlich die Tomaten sind da ein ganz tolles Beispiel. Wenn die Tomaten genussreif sind, das heißt für uns Menschen genau richtig, dann sind auch die Samen reif. Das heißt, die Samenreife ist gleich die Genussreife. Ganz super praktisch. Das heißt, bei Tomaten würde ich dann einfach, wenn ich die Tomate aufschneide zum Essen, mir die Samen rausholen und sie dann eben für die weitere Lagerung und so weiter verarbeiten, ja, die Samen. Wenn es anderes Beispiel Fruchtgemüse ist, zum Beispiel der Zucchini, das ist schon ein bisschen komplizierter, weil beim Zucchini die Samenreife nicht gleich die Genussreife ist. So wie wir gern die Zucchini essen, nämlich in vielleicht Größe 20, 30 cm oder 10 cm, ganz klein, da gibt es noch keine reifen Samen. Das heißt, ich muss warten, tatsächlich, wenn ich Samen ernten will, damit dass die Samen auch reif sind. Das heißt, ein Zucchini bekommt schon so eine Größe von 30, 40 Zentimetern und muss länger gelagert werden, bis die Samen reif sind. Ja? Das heißt, es gibt da auch Unterschiede beim Fruchtgemüse. Aber im Grunde ist es so, dass immer in den Früchten diese Samen versteckt sind. Ja? Bei anderen Beispielen, wo man jetzt gerade zum Beispiel, da geht es um trockene Samenstände. Ja? Also wenn man denkt, ein Rucola zum Beispiel oder Bohnen, die blühen. Und dann werden eben die Blüten bestäubt und es findet eine Befruchtung statt. Und dann entstehen die Samen in trockenen Samenständen. Und bei den Bohnen sind es zum Beispiel Hülsen. Das sind diese länglichen Gebilde, wo die Samen dann drin versteckt sind. Und da geht es dann darum zu warten, bis die Samen tatsächlich reif sind. Und das kann man meistens erkennen daran, dass der Samenstand tatsächlich trocken ist und raschelt dürr. Ja? Das heißt so richtig, es muss natürlich auch trockenes Wetter sein. Und wenn man da dann ein bisschen schüttelt und man hört das so klopfen, dann kann man davon ausgehen, dass die Samen schon fertig ausgereift sind. Weil bei diesen trockenen Samenständen geht es darum, Samen haben ja, wenn sie dann fertig und ausgereift sind, einen sehr geringen Wassergehalt. Das heißt, die Pflanze muss sehr viel von dem Wasser herausziehen und die Samen müssen trocknen können. Deshalb ist dieses Rascheln ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass die Samen schon fertig sind. Ja? Und dann gibt es auch noch Pflanzen, die Samen ganz offen präsentieren. Ja? Zum Beispiel der Salat wäre so ein Beispiel oder auch die Ringelblume. Ja? Da sind Samen auch trocken. Aber sie sind nicht irgendwo drin versteckt, sondern sie werden einfach auf dem Samenstand, der davor die Blüte war, ganz offen präsentiert und fallen herunter oder werden vom Wind vertragen. Das heißt, ich muss dann wirklich den richtigen Zeitpunkt erwischen, damit ich selbst auch was bekomme. Ja, das heißt, da sind sie nicht versteckt in einer Frucht oder in einer Hülse, sondern sind einfach ganz offen. Ja. Und beim Zwiebeln, den du auch erwähnt hast, der macht ja auch einen großen Samenstand mit sehr, sehr vielen Blüten, wo dann eben auch in jeder Blüte mehrere Samen drin sind. Und der wäre auch so einer, der einfach dann diese Samenkapseln auch öffnet und seine Samen einfach ausschüttet, durch den Wind, in der Umgebung verbreitet. Das heißt, wenn ich das ernten will, dann muss ich tatsächlich diesen Samenstand abschneiden, im Idealfall ein bisschen kurz bevor er aufmacht, ihn zum Beispiel in eine Papiertüte stecken und dann kann ich das später eben rausschütteln und ernten. Ja? Also es geht immer darum, dass ich diese Samen auch tatsächlich in einem reifen Zustand zu ernten bekomme. Genau.
Okay, das heißt einmal auf dieses Rascheln hören, dann aufpassen, dass nicht alles wegfliegt. Und beim Fruchtgemüse informiert man sich am besten immer, je nachdem, was man vermehren möchte, bei den einzelnen Früchten nochmal genauer. Also bei Tomaten und Zucchini war das ja ein gutes Beispiel, dass man da einfach nochmal schaut, wann ist dann eigentlich die richtige Zeit zum Ernten für die Samen.
Genau.
Okay, super. Vielen Dank nochmal für die Erläuterung. Wenn man jetzt beim Basalat zum Beispiel, den erntet man ja auch oft, wenn der halt gut aussieht, einen vollen Kopf hat, aber dann sind die Samen ja noch nicht fertig. Das heißt aber auch, dass man einiges Gemüse ja stehen lassen muss, damit man Samen ernten kann, oder?
Ja, bei manchen schon. Ja, also bei manchen, so wie der Salat, ist ein klassisches Beispiel. Wenn ich den aufesse, ist er weg, klarerweise. Und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, beim klassischen Kopfsalat zu sagen, ich esse was davon und gleichzeitig ernte ich Samen. Ja, natürlich kann man ein paar Blätter runterzupfen, aber es ist meistens nicht das Wahre. Das heißt, ich würde da wirklich im Idealfall die schönsten Köpfe stehen lassen. Das heißt für mich, ich muss mir ein bisschen beim Ernten auch zusammenreißen, vielleicht die schönsten Pflanzen auch markieren, dass auch meine Gemeinschaftsgärtner, Partnerinnen wissen, okay, das ist jetzt ein Samenträger. Und dann warte ich beim Salat tatsächlich, bis der schießt. Also so sagt man bei uns. Das heißt, der bildet einen Blütenstand aus, wird richtig hoch. Es ist auch so, dass die Pflanze dann nicht mehr so genussreif ist, weil die Blätter ganz oft bitter werden. Man sieht auch, diese Lactuca-Salate haben immer einen Milchsaft. Das heißt, der ist dann oft auch viel stärker ausgeprägt. Ja, und dann wird der Salat, geht in Blüte. Ja? Und wenn wir jetzt vom Lactuca-Salat sprechen, dann hat er sehr hübsche gelbe kleine Blüten und ist aber ein Selbstbestäuber. Das heißt, in der Blüte findet schon die Bestäubung und dann auch die Befruchtung statt. Das heißt, ein sehr praktisches Beispiel. Das heißt, ich brauche jetzt nicht ganz viele Salate haben, sondern ich kann wirklich sagen, okay, 1, 2, 3 Salatköpfe und es geht ganz leicht. Genau, das heißt, ich warte dann einfach, bis die Blüte vorbei ist und bis sich dann die Samen entwickeln. Und beim Lactuca-Salat schaut es tatsächlich so ein bisschen aus wie ein kleiner Löwenzahn, also eine Pusteblume. Das heißt, die Samen sind flugfähig. Die haben so kleine, Pappus heißt das, so kleine Federhärchen dabei und können einfach vom Wind vertragen werden. Das heißt, sobald ich sehe, dass irgendwo ein Samenstand tatsächlich schon aufgeht, dann ist wirklich der höchste Zeit sozusagen, den Samenstand abzuschneiden, in eine Papiertüte zu stecken und dann an einem trockenen Ort noch nachtrocknen zu lassen. Und dann kann ich, wann auch immer ich dazukomme, dann eben ernten, diese Samen dann rausschütteln und reinigen. Ja, also beim Salat würde das so funktionieren. Ja. Hingegen natürlich beim Tomate kann ich die Tomate essen und gleichzeitig Samen ernten. Das ist natürlich ein großer Vorteil.
Okay, also ein bisschen immer stehen lassen für die Samen. Schafft man ja hoffentlich, wenn die Mitgärtnerinnen einem da nicht einen Strich durch die Rechnung machen und aus Versehen ernten. Okay, aber mit dem Markieren, das ist ein guter Tipp. Da kann man schon mal sagen, das sind meine Gemüsesorten, die ich dieses Jahr stehen lassen will. Du hattest jetzt schon mal das Thema Reinigen und auch Aufbewahrung so ein bisschen angesprochen. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen. Wie sollte man sein Saatgut denn aufbewahren, damit es lange Haltbarkeit hat?
Da gibt es ein paar ganz wichtige Grundsätze. Erstens mal, das habe ich vorher schon erwähnt, Saatgut ist trocken. Muss trocken sein, damit es wirklich reif ist. Das heißt, ich muss das auch in diesem trockenen Zustand erhalten. Das heißt, ein Raum, der einfach trocken ist, ist eine wichtige Voraussetzung dafür. Also da darf keine Feuchtigkeit irgendwo sein, weil die Samen sonst quellen würden, vielleicht auskeimen oder schimmeln oder faulen würden. Ja, das ist das eine. Dann ist es so, dass es nicht zu warm sein sollte. Also im Idealfall gibt es einen Raum, wo die Temperaturschwankungen nicht allzu hoch sind. wir haben jetzt auch keinen ganz super gekühlten Saatgutlagerraum, wie es bei manchen Institutionen, die das professionell machen, haben. Ja, also es muss jetzt nicht 5 Grad sein oder so. Das heißt, wir nutzen Raumtemperatur, also einen kühlen Raum, vielleicht wo es 15 bis 20 Grad hat, aber eben sehr trocken ist und dunkel, also wirklich nicht zu viel Licht und Sonne und Temperaturschwankungen sozusagen sich abspielen. Und ganz wichtig ist dann natürlich noch, dass keine Mäuschen oder Motten und so weiter dazukommen. Das heißt, wir machen es wirklich in den meisten Fällen so, dass wir Gläser verwenden. Ja, also, dass ich zum Beispiel habe verschiedene Papiertütchen, wo meine Tomatensorten drinnen sind. Und dann stecke ich die alle zusammen in ein Einmachglas und schreibe drauf Tomaten zum Beispiel. Und ganz wichtig ist dann immer auch noch, dass ich die Jahreszahl der Ernte dazu schreibe, neben den Informationen der Sorte, weil natürlich die Keimfähigkeit von Samen nicht ewig ist. Jede Pflanzenart, da auch unterschiedliche Keimfähigkeitszeiten hat. Das heißt, es ist ganz wichtig, dieses Erntejahr zu wissen. Und so habe ich zum Beispiel mehrere Gläser, 1 Tomatensorten 2016, 17, 18 und so weiter. Na, dann weiß ich schon, die muss ich jetzt dann aus dem 16er, 17er Jahr dringend vermehren, weil sie sonst vielleicht verloren gehen. Ja. Also trocken, nicht zu warm und auf alle Fälle sicher vor Mäusen und anderen Mitessern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gut beschriftet. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst, ja, das kann man mal sehr schnell vergessen. Nicht irgendwas einfach irgendwo hin tun und das weiß ich dann schon, weil oft vergehen wirklich, ja, wie gesagt, Monate, bis man es wieder aussieht, klarerweise. Und dann, ja, weiß man es halt vielleicht nicht mehr so genau.
Ja, das wäre dann ja auch schade, wenn dann die Anzucht nicht klappt und man direkt aufgibt und denkt, ja, Saatgut vermehren klappt nicht bei mir. Okay, und gibt es noch andere Sachen, auf die man achten sollte? Also es gibt ja auch diese, ich glaube, einige Gärtnerinnen kennen das, denke ich, diese Geschichte mit einer gekreuzten Zucchini, die dann giftig werden kann zum Beispiel. Oder ich habe auch dieses Jahr ein Milpa-Beet und hatte mich dann vorher auch informiert. Und ich habe zum Beispiel auch verschiedene Maissorten in einem Beet und dann gesehen, okay, wenn die sich gegenseitig bestäuben, dann wird das, dass diese Sortenreinheit dann natürlich nicht mehr so gegeben ist. Also genau, also worauf sollte man sonst noch achten und was sind so Dinge, die so auftreten können, wie zum Beispiel dieser Fall mit der Zucchini oder auch mit dem Mais?
Ja, wie gesagt, das ist gar nicht so ein einfaches Thema, weil wir als Gärtner beschäftigen uns ja mit sehr vielen verschiedenen Pflanzenarten. Und jede Pflanzenart hat eine unterschiedliche Art, sich zu vermehren. Ne? Und natürlich dann als Konsequenz für uns, kann sie sich mit etwas verkreuzen oder nicht. Und im Grunde ist es so, dass natürlich alle Sorten einer Art sich untereinander verkreuzen können. Das heißt, alle Maissorten können sich verkreuzen, weil der Mais ist auch windbestäubt. Das heißt, alle, die in der Nähe blühen zur gleichen Zeit, bilden eine Fortpflanzungsgemeinschaft, nennt sich das. Das heißt, der Pollen fliegt einfach durch die Gegend und bestäubt alle, die er halt so erwischen kann. Ne? Die andere Variante wäre eben die Insektenbestäubung. Ne? Insekten unterscheiden natürlich jetzt auch nicht. Das ist jetzt die Zucchini-Sorte Black Beauty und das ist die Zucchini-Sorte Albarello. Wir gehen jetzt nur dort und dorthin, ne? Sondern die bestäuben natürlich alle. Das heißt, im Grunde muss ich mich, und da gibt es einfach Tabellen, also ich würde empfehlen, da einfach mal in ein Buch zu schauen, zum Beispiel eben das, was ich geschrieben habe, aber auch in viele andere Bücher, zum Beispiel auch Henoa hat ein sehr tolles Samenvermehrungsbuch auch geschrieben, wo einfach draufsteht, ist diese Pflanze, mit was kann sie sich verkreuzen, ja? Da gehören vor so Informationen dazu mit, ist sie selbst bestäubt oder fremdbestäubt, wer bestäubt sie, Wind oder Insekten und dann, was sind die Verkreuzungsmöglichkeiten. Das heißt, das sollte ich mir einfach vorher anschauen und dann ja auch schauen, dass ich eben nicht so viele Verkreuzungsmöglichkeiten in meinem Garten habe. Und natürlich ein bisschen die Umgebung mitdenken, weil wenn der Nachbar auch fleißig gärtnert und Maissorten anbaut, hilft es natürlich nichts, wenn ich sage, ich habe nur eine, weil der Pollen natürlich vom Nachbarn auch rüberfliegen kann. Ja? Das heißt, das ist gar nicht so ein einfaches Thema und ich würde empfehlen, nicht alles gleichzeitig im ersten Jahr vermehren zu wollen, sondern mal zu beginnen mit ein paar wenigen und sich dann so ein bisschen nach vor zu tasten. Oder wenn ich sage, okay, ich will gleich voll hardcore einsteigen, mir tatsächlich solche Tabellen checken und mir dann einfach zu überlegen, okay, was kann ich wie anbauen? Ich kann ja auch mit Distanzen arbeiten oder auch mit unterschiedlichen Blühzeitpunkten. Also man kann auch sehr viel vermehren auf einer kleinen Fläche. Dann muss man aber schon tatsächlich da Zeit und Energie reinstecken und das richtig austüfteln.
Okay, du hattest jetzt schon mal, da waren wir auch vorhin schon mal, deswegen gehe ich da mal drauf zurück, angesprochen, dass es vielleicht für den Anfang auch gut sein kann, wenn man mit so ein paar Sachen anfängt. Was wären denn gute Arten, gute Sorten, die für Gärtnerinnen, die das noch nicht so lange machen oder die es ja anfangen wollen, was wären gute Sorten für die, damit anzufangen mit der Saatgutvermehrung?
Also das wären Sorten, die einjährig sind, das habe ich vorher noch gar nicht so erwähnt, ne? Also dass es auch Saatgut gibt, was man aus dem zweiten Jahr ernten kann. Das heißt Pflanzen, die man in einem Jahr schon beernten kann, was das Saatgut betrifft, und die im Idealfall selbst bestäubt sind. Und da ist ein gutes Beispiel eben die Tomate, die haben wir schon immer wieder mal erwähnt. Oder auch der klassische Lactuca-Salat, den kann man sehr leicht selber vermehren. Oder auch sowas wie Gartenbohnen, Buschbohnen. Die sind auch eigentlich sehr einfach zu vermehren, weil sie, wie gesagt, sie sind selbst bestäubt. Das heißt, da hat man das Verkreuzungsthema einfach weniger. Und sie sind in derselben Saison, wo man es angebaut hat, auch schon zu ernten fertig. Also das sind so ganz einfache Beispiele. Aber auch manche Blumen, also Blumenfreundinnen, Freunde, haben es da auch leicht, sowas wie die Ringelblume oder die Cosmea, können auch ganz leicht selbst vermehrt werden, zum Beispiel. Ja? Einfach mal so zum Einstieg, ja, das sind ganz, ganz einfache Dinge. Ja? Und ein bisschen schwieriger wird es dann, aber es ist auch noch einfach, ist, wenn man sagt, man vermehrt Pflanzen, wo es nicht so viele Möglichkeiten einer Verkreuzung gibt, weil es da vielleicht gar nicht so viele Sorten gibt, die ganz häufig sind. Zum Beispiel ein Fenkel. Ja. Ein Fenkel zu vermehren wird heißen, dass er in Blüte gehen darf, dass er wunderschöne gelbe Blüten, da kommen dann meistens so kleine Wespen in verschiedensten vielfältigen Arten daher und bestäuben die oder auch Schwebfliegen. Und wenn dann nicht jeder, also es gibt natürlich viele Fenkelsorten, ja, aber wenn ihr einfach nur eine habt, die gerade blüht und in der Nachbarschaft vielleicht blüht keiner, dann ist es auch kein Problem, an Fenkel gut und sortenrein zu vermehren. Ne? Weil es geht ja tatsächlich in den meisten Fällen um die sortenreine Vermehrung. Das heißt, ich möchte ja dieselbe Sorte, die ich angebaut habe, zum Beispiel eine Fenkelsorte, die eine besonders große Knolle bildet und schoßfest ist, das heißt, dass sie nicht so schnell in Blüte geht. Diese Eigenschaft möchte ich ja für die nächste Generation dann auch wieder vermehren. Das heißt, ich würde schauen, dass ich nicht eben die Fenkelsorten alle miteinander sich mischen lasse, sodass diese Eigenschaften dann verloren gehen.
Okay, cool, vielen Dank. Ich hoffe, das können einige schon mal ausprobieren dieses Jahr. Also Tomaten sind noch in der Tat Samen, die ich auch schon oft selbst vermehrt habe, aber der Rest, da fange ich dieses Jahr so richtig an. Was mir gerade noch einfällt, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was aber natürlich total wichtig bei dem Thema ist, ist dieses Thema Hybridsorten. Also dieser Namenszusatz auch F1. Können wir da nochmal kurz drüber sprechen, was bedeutet das? Ich denke, dass also viele Gärtnerinnen wissen das, viele Gärtnerinnen wissen es nicht, aber einfach nochmal für die Sicherheit, wenn jetzt andere Gärtnerinnen oder hier die Zuhörerinnen ihr Gemüse vermehren wollen, worauf müssen die da achten, auch bei dem Saatgut, was sie aussäen?
Also es ist tatsächlich so, dass diese eigene Saatgutvermehrung nur mit samenfesten Sorten funktioniert. Also ich kann mit Hybrid-Saatgut keinen Lebenszyklus, ganzen Lebenszyklus mit Pflanzen weiterführen und dadurch auch keine Saatgut-Selbstversorgung betreiben, weil Hybrid-Saatgut, das ist eine Kreuzung von Inzuchtlinien, von einer Vater- und einer Mutterlinie, und da entsteht dann die sogenannte F1-Generation, also das muss ja auch auf dem Saatgut draufstehen, und das ist gedacht als Einmal-Saatgut. Ne? Also das kann ich aussehen und dann wächst daraus eine Pflanze, aber ich kann eben nicht mehr das Saatgut ernten und danach davon ausgehen, dass dieselben Eigenschaften im nächsten Jahr auch wieder auftreten. Diese F1-Generationen haben nämlich die Eigenschaft, das nennt sich Heterosis-Effekt. Das ist etwas, was eine sehr spannende, auch positive Eigenschaft hat, nämlich diese F1-Pflanzen sind meistens sehr ertragreich und sie werden eben von den Firmen, von denen sie produziert werden, auch sehr heterogen hergestellt, produziert. Das heißt, die sind zum Beispiel alle gleich reif und gleich groß. Das ist natürlich für die Lebensmittelindustrie eine sehr vorteilhafte Eigenschaft, die für die kleinen, für Hausgärtner gar nicht so spannend ist. Aber man kann, wie gesagt, da kein Saatgut ernten und das dann im nächsten Jahr weiter vermehren. Oft ist es so, dass die sogar sterile Samen produzieren. Oder wenn sie Samen produzieren, dann kann es sein, dass die Eigenschaften komplett verloren gehen. Also man hat im nächsten Jahr dann nicht mehr eine ertragreiche Sorte, sondern eine, die wahrscheinlich sogar schwächelt und leicht krank wird. Also man sollte sich da in der Saatgutvermehrung wirklich fernhalten von den Hybridsorten, weil mit denen hat man einfach keine Freude. Ja. Also da wird man nicht Erfolg haben in der Saatgutvermehrung. Und samenfeste Sorten sind ja Gott sei Dank in einer sehr, sehr großen Vielfalt vorhanden. Das sind ja welche, die wirklich über viele Jahrtausende von Gärtnern und Gärtnerinnen gezüchtet worden sind, einfach dadurch, dass sie immer weiter angebaut wurden und sich so auch diese große Sortenvielfalt entwickeln konnte, ne? Weil die Gärtnerinnen selektiert haben auf unterschiedliche Farben bei Tomaten zum Beispiel, unterschiedliche Größen oder unterschiedliche Krautsorten, die Temperaturunterschiede schätzen und so weiter und so fort. Also es gibt eine große Vielfalt, die natürlich aber gleichzeitig in Gefahr ist, wenn man schaut im Handel, es gibt so viel Hybrid-Saatgut. Ne? Und wenn man sich dann automatisch entscheidet, okay, ich kaufe mir jedes Jahr meine Samen selber, weil nur wenn man im größeren Stil gärtnert, ist das tatsächlich auch ein finanzieller Faktor. Ne? Wenn man sagt, man hat einen kleinen Garten, ja mein, da leistet man sich hin und wieder einen Saatgutsackerl, das ist jetzt nichts dabei. Aber dass man dadurch eigentlich die samenfesten Sorten in den Hintergrund drängt, das ist dann meistens gar nicht so bewusst. Ja? Aber wir zum Beispiel auf unserem Bauernhof, wir arbeiten wirklich ausschließlich mit samenfesten Sorten. Wir vermehren einen großen Teil selber. Und wenn wir zukaufen, dann gibt es bei uns eine Saatgutfirma, die nennt sich Rheinsaat, die wirklich einfach nur samenfestes Saatgut vermehrt und verkauft und der Anbaupartner hat. Und man kann sich da zum Beispiel auch am Demeter-Siegel orientieren, weil im Demeter-Anbau, da darf man nur samenfeste Sorten in den Anbau bringen und vermehren. Ja. Also es ist ein ganz ein großes Thema, auf diese samenfesten Sorten zu achten und die Hybrid-Samen nicht zu verwenden.
Okay. Warum sollten wir denn Saatgut selbst vermehren? Also wir reden jetzt ja, haben oder viel darüber gesprochen, wie das geht, worauf wir achten müssen. Aber was sind denn so die Vorteile vielleicht für den Anfang jetzt für den eigenen Gemüsegarten?
Naja, ein Vorteil ist natürlich schon, dass ich mir die Sorten, die ich besonders gern mag, einfach gut selber vermehren kann. Ja, also ist natürlich dann schon so, dass ich noch viel mehr Freude, für mich ist es zumindest so, an einer Pflanze habe, wenn ich sage, so, und jetzt ernte ich mir auch das Saatgut und nächstes Jahr baue ich es mir selber an. Also es ist auf alle Fälle ein noch tieferes Eintauchen ins Gärtnern und in die Naturbeobachtung natürlich auch. Und ich kann natürlich auch dieses Saatgut dann auch weitergeben, also man kann da sehr viel Freude auch schenken, wenn man jemandem eine ganz coole Sorte schenkt, dass sie dann auch selbst anbauen kann. Und natürlich, wie gesagt, in einem größeren Stil ist es dann auch eine gewisse Unabhängigkeit. Also ich kann mir meine eigene Saatgutsammlung im Idealfall vielleicht auch mit einer Gemeinschaft, in einem Gemeinschaftsgarten, wo es nicht nur um eine Person geht, sondern mehrere zusammen, ein kleines Saatgut-Vielfaltslager haben, wo man dann sich ja einfach den Supermarkt oder den Gartenmarktbesuch spart und einfach schaut, was haben wir selber vermehrt, ja. Und für Saatgut selber ist es natürlich ganz wichtig, ja, weil es vermehrt werden muss, damit es erhalten bleibt. Weil wenn man das jetzt nicht tieffriert und irgendwo in einer Genbank aufbewahrt, dann ist das Saatgut davon abhängig, dass wir Gärtnerinnen es regelmäßig in die Hand nehmen und aussehen und auch die Samen wieder vermehren. Genauso sind diese 6000 Jahre Kulturpflanzenzüchtung ja, passiert, ja, dass da nichts einfach in Vergessenheit gerät. Und natürlich sind viele Sorten auch verschwunden im Laufe dieser Zeit, aber die da sind, haben sich weiterentwickelt und wir haben ja die Chance, das auch in Zukunft weiterzuentwickeln und brauchen das halt auch dringend, weil natürlich ist in dieser großen Vielfalt auch sehr viel Potenzial versteckt. Ne? Gerade wenn wir jetzt denken, das Klima ändert sich, wir müssen damit rechnen, dass nichts mehr so richtig kein Stein auf dem anderen bleibt und wir wissen nicht genau. Ne? Das heißt, man kann einfach diese Sortenvielfalt auch hernehmen und schauen, welche Sorten sind besonders gut geeignet in dem Klima, wo man jetzt ihnen auch Ertrag zu liefern. Und wenn ich da sage, ich vermehre die jedes Jahr auch wieder, dann kann sie sich auch Stück für Stück ein bisschen anpassen an die Situation und an auch sich verändernde Bedingungen. Also wir haben schon alle etwas davon, wenn wir Saatgut vermehren.
Ja, und jetzt, wo du das gerade sagst, im eigenen Garten, diese Anpassung ist natürlich auch toll, dass wir dann merken, was für Sorten funktioniert eigentlich gut in meinem Garten. Und das dann halt auch fortführen zu können mit diesen Sorten und das Saatgut selbst zu vermehren, ist natürlich auch total toll. Und du hattest das jetzt schon mal so leicht angerissen, noch nicht so als Wort in den Mund genommen, aber das Thema Politik ist ja auf jeden Fall, also auch so mit Selbstbestimmung fürs eigene Saatgut und so weiter, Artenvielfalt erhalten. Das Thema Politik ist ja auch oft so mit in diesem Thema Saatgut. Warum?
Naja, ganz klar, weil natürlich Saatgut ist der Schlüssel, ne, für unsere Lebensmittelproduktion. Jeder, der Lebensmittel produziert, ob es jetzt im größeren oder auch im ganz kleinen Stil ist, braucht einfach Jungpflanzen, die natürlich aus Saatgut entstehen. Ja? Und wenn dieses Saatgut eines ist, das ich selbstbestimmt weitervermehren kann, dann gibt mir das eine Selbstermächtigung, egal ob ich jetzt ein kleiner Gärtnerin bin oder ein großer Landwirt oder Landwirtin. Und nur mit dieser Selbstermächtigung kann ich auch meinen Betrieb gut führen und Entscheidungen treffen, wenn es Veränderungen gibt. Ne? Wenn ich hingegen jetzt Hybrid-Saatgut kaufe, da begebe ich mich da in eine Abhängigkeit, vor allem wenn man denkt, es geht eben jetzt wirklich um größere Landwirtschaftsbetriebe und ich muss jedes Jahr wieder alles neu kaufen, nimmt mir das natürlich sehr viel von meiner Resilienz, wenn es Veränderungen am Markt gibt zum Beispiel oder klimatische Veränderungen, weil sehr viel von diesen Gewinnen dann bei den Saatgutproduzenten landen, ja, die sehr oft dann nicht den sozialen Fokus im Vordergrund haben, sondern tatsächlich einfach den wirtschaftlichen Erfolg. Das heißt, in vielen, vielen Ländern gibt es da sehr, sehr dramatische Entwicklungen, wenn den Bauern, den Bäuerinnen ihr Saatgut weggenommen wird und das tatsächlich ersetzt wird gegen Hybrid-Saatgut, weil sehr oft da in Verbindung eben auch steht, dieses Hybrid-Saatgut funktioniert ja nur, wenn man es anbaut in ganz bestimmten Bedingungen. Das heißt, meistens braucht es sehr viel Dünger, das heißt, dann geht es dann um Mineraldünger, es braucht Pestizide, weil es empfindlich ist gegen manche Schädlinge. Das heißt, es ist dann meistens schon ein Kreislauf, der die Gewinne sehr eindeutig bei den Produzenten von Pestiziden, Saatgut, Mineraldünger, Landmaschinen sieht und die Bauern immer größere Abhängigkeit bringt, wo sie letztendlich dann gar keine Entscheidungsfähigkeit mehr über einen Betrieb haben und sehr viele dann auch aufgeben müssen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, was das mit unseren Landschaften macht, ne? Weil die Vielfalt geht verloren, die Resilienz geht verloren. Also Saatgut ist zwar ja, von der Materie wenig, es ist ganz leicht, aber es ist wirklich ein Schlüsselfaktor, Menschen wirklich selbstbestimmt auch wirtschaften zu lassen, im Gartenbau genauso wie in der Landwirtschaft. Und auch wenn man jetzt als kleiner Hausgärtner, der jetzt nicht davon lebt, sich denkt, ja, was macht das jetzt für mich für einen Sinn, so ist es eben doch so, dass Saatgutpolitik eben auch die kleinen Gärtnerinnen betrifft, ne? Wenn es darum geht, dass man zum Beispiel manche Samen, die sind patentiert, die darf man dann gar nicht verwenden, man macht sich strafbar und so weiter. Also da geht es schon darum, dass auch diese Szene an Gärtnern, die es einfach deshalb machen, weil es Spaß macht, weil es ein bisschen Selbstversorgung erhöht, dass die da alle auch in einem Strang ziehen und sozusagen, ja, wir wollen unser Saatgut selbst, wir wollen darüber bestimmen, ja, und wir wollen diese vielen Vorteile auch nutzen, die es gibt und uns nicht nur einfach, ja, diese Ressource wegnehmen lassen, die ja wirklich als Kulturpflanzenzüchtung, als Schatz der Generationen an uns weitergegeben wurde, ne? Also da darf man einfach nicht klein beigeben, meiner Meinung nach.
Also eigenes Saatgut auch vermehren, auch für die Vielfalt, für sich, aber auch für die Welt quasi.
Ja, genau.
Und auch fleißig tauschen. Es gibt ja auch immer tolle Tauschbörsen oder untereinander im Garten. Ich finde das auch mal ganz schön. Also ich habe dieses Jahr auch ganz viele Sorten vom FEN, vom Verein zur Erhaltung von Nutzpflanzenvielfalt. Da habe ich auch ganz viele Sorten angebaut. Ich glaube, ich habe dieses Jahr 8 verschiedene Tomatensorten und 8 verschiedene Chilisorten, vor allem alte Sorten, ganz viel dieses Jahr angebaut. Ich finde das auch total toll, einfach mal zu sehen, was gibt es eigentlich und auch mal was anderes zu machen.
Super.
Ich hoffe, da können wir einige mit anstecken mit diesem, mit diesem, ja, Fieber.
Ja, da bin ich mir sicher.
Zum Schluss, hast du vielleicht noch Tipps für diejenigen, die sich für dieses Thema Saatgut vermehren interessieren? Also du hattest schon mal gesagt, es gibt Kurse, die man vielleicht besuchen kann. Sollte man langsam ausprobieren, langsam anfangen. Also vielleicht magst du noch mal so zum Schluss, falls du noch irgendeinen Tipp hast, den du teilen möchtest, für unsere Zuhörerinnen das teilen.
Also ich glaube, dass das Wichtigste für den Anfang ist, einfach mal irgendwo reinzuschnuppern, wo man jemanden mal über die Schulter schauen kann oder mal mit dabei sein kann. Ja. Das Thema hat so viele auch komplizierte Ecken und Kanten, wo man sich vielleicht auch abschrecken lassen kann, wenn dann was nicht funktioniert. Das heißt, ich würde vorschlagen, einfach mal zu schauen, was gibt es in der Umgebung vielleicht für Gärtner, Gärtnerinnen, die schon selbst Saatgutvermehrung betreiben und da mal fragen, hier kann ich mal vorbeikommen oder wenn du dann das und das erntest, kann ich vielleicht helfen. Einfach da mal schauen, wie machen die das. Ja? Und das finde ich einfach besonders spannend, ja? Weil man da einfach mal Saatgut auch in die Hand nimmt und aha, so schaut das also aus, wenn es reif ist. Ne? Man kann das oft gar nicht so leicht in einem Buch abbilden oder in irgendwelchen Videos im Internet. Man muss es wirklich in der Hand haben und sehen, ja, das ist eine reife Gurkensame, ja? Zum Beispiel. Und dann ist es natürlich schon so, dass man im Idealfall vielleicht auch ein bisschen ein Netzwerk in der Umgebung aufspüren kann. Na, wo gibt es Leute, die auch Saatgut tauschen und weitergeben, die diese Themen da schon länger irgendwie bespielen, da einfach ein bisschen sich einzuklinken. Ja? Weil man lernt tatsächlich durchs Tun, durchs immer mehr Ausprobieren und durchs Schauen. Ja? Und natürlich gibt es dann Kurse, also wenn man es genau wissen will, das macht sicher Sinn, da mal 1, 2, 3 Tage einen Kurs zu machen, wie man Saatgut vermehrt oder eben auch in Bücher reinzuschauen oder sich Filme anzusehen. Da ist ja jeder auch sehr unterschiedlich, wie so die Vorlieben sind. Aber ich würde sagen, einfach so die Scheu verlieren und mal reinschnuppern. Im Idealfall bei Menschen, die da schon länger Erfahrung haben, ist, glaube ich, ist das, was ich auf alle Fälle empfehlen würde. Weil eben gerade, wie schaut ein Same aus? Was ist genau der Same? Ja? Oder was ist kein Same? Gerade wenn es dann ums Reinigen geht, sind ja oft viele Reste auch von Früchten oder von Samenständen dabei. Ne? Was ist jetzt genau der Same und was nicht? Und so Dinge, das kann man nur durch Sehen und dadurch, dass auch das jemand mal zeigt, quasi erfahren. Ja? Oder indem man selber aussieht und dann sieht, aha, das war es nicht und das war es schon. Das kann man natürlich auch machen. Man kann es auch sehr wissenschaftlich angehen und die Welt, die Saatgutwelt selbst entdecken und dokumentieren. Geht auch, je nachdem, was man für ein Typ ist.
Das ist doch ein wunderbarer Tipp zum Ende. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema gesprochen haben, auch weil ich dieses Jahr selbst mal so richtig loslegen wollte mit der Saatgutvermehrung. Vielen Dank, liebe Sigrid, dass du zu Gast bei uns warst und dass wir von dir lernen durften.
Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir mit dem Thema noch viele Leute begeistern werden. Genauso, dass wir weiter Saatgut vermehren können und selbstständig sind.
Hoffentlich. Ja, das war's für heute mit der Hamedin-Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Euch da draußen wünsche ich ganz viel Spaß in den nächsten Wochen im Gemüsegarten. Wir sind ja aktuell so richtig in der Erntezeit und vielleicht könnt ihr auch hier und da schon eigenes Saatgut ernten. Wenn ihr mehr über Sigrid und ihre Arbeit erfahren wollt, dann schaut doch mal bei www.permakultur-akademie.com vorbei. Und natürlich könnt ihr auch Sigrids Bücher lesen, um mehr zu lernen. Vielleicht könnt ihr dazu beitragen, dass ihr dieses Jahr euer eigenes Saatgut vermehren wollt. Schaut doch auch mal in unserer Früht-App vorbei und lasst euch dort von den Artikeln zum Thema und den Tipps aus der Community inspirieren. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früht.app. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Teil unserer Früht-Community werdet. Wir wünschen euch viel Spaß beim Gärtnern und eine erfolgreiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.